ARD.
Hallo, hallo, Julia Nestlin hier. Heute gibt's was Besonderes bei Fakt ab. Wir haben nämlich eine Science-Slammerin zu Gast. Für alle, die das noch nie gehört haben, bei einem Science-Slam stellen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf eine Bühne und erzählen in maximal 10 Minuten, woran sie forschen, anschaulich erklärt und gerne auch ein bisschen lustig. Und dann vergibt das Publikum Punkte, wie gut sie den Vortrag fanden, und am Ende gewinnt eben eine Person diesen ganzen Slam. Und da haben wir uns gedacht, das passt doch perfekt zu uns, zu Fakt ab. Und deswegen gibt es jetzt in eurem Feed 4 Folgen Fakt ab meets Science-Slam. In jeder Folge ist eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler zu Gast und slammt für euch, plus eben echte Fakt ab Fragen dazu natürlich. Und ihr dürft dann am Ende abstimmen, welche Folge euch am besten gefallen hat. Mehr dazu gibt's aber nochmal alles Organisatorische am Ende der Folge. Heute habe ich Katrin Vierguts zu Gast. Hallo Katrin!
Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung.
Von wo aus bist du mir zugeschaltet? Aus Braunschweig, ne?
Ich bin aus dem Studio Braunschweig zugeschaltet.
Ja. Bist du da mit Bahn, Bus, Öffis hingefahren?
Ich bin zu Fuß gekommen.
Aber wann bist du das letzte Mal in so einem Bus oder im Zug gesessen?
Gestern saß ich in der Straßenbahn.
Ja. Ist das für dich dann immer so ein kleiner Abschied von dem öffentlichen Nahverkehr, wenn du so nochmal so drin sitzt?
Ich genieße die letzten Momente in den Öffis. Nein, ganz so ist es nicht. Ich bin froh, dass wir die Öffis haben und die sind ja in Deutschland auch einigermaßen gut ausgebaut, ja. Zumindest im urbanen Raum, wo ich ja auch lebe. Und ja, bin froh, dass man damit so unkompliziert und eigentlich zu fast allen Zeiten von A nach B fahren kann.
Warum ich die Frage stelle, das werden wir gleich in deinem Slam auch hören. Du hast ja lange am Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt geforscht und arbeitest jetzt als Head of Research bei einem Carsharing-Anbieter. Bist du da so sozusagen in die Wirtschaft gewechselt, damit wirklich sich mal was bewegt?
Also ich bin ja tatsächlich gar nicht in die Wirtschaft gewechselt. Ich mache im Prinzip das, was ich schon immer gemacht habe und was ich auch immer machen wollte, nämlich Mobilitätsforschung. Mhm. Also ich erforsche, warum wir uns fortbewegen, wie wir uns fortbewegen und wie wir das zukünftig besser machen sollten. Mhm. Und genau das mache ich jetzt eben auch. Davor hatte ich eher EU-Projekte, jetzt schaue ich doch eher auf Deutschland und versuche Carsharing noch besser zu machen, sodass noch weniger Menschen auf ein eigenes Auto angewiesen sind.
Wenn du sagst, was wir besser machen können, was machen wir denn so falsch?
Ich glaube, viele Menschen denken, Mobilität ist was, wofür man ein eigenes Verkehrsmittel braucht. Mhm. Und ich möchte gerne den Menschen mehr bewusst machen, dass man auch Fahrzeuge nutzen kann, die man selber gar nicht besitzt. Zum Glück geht der Trend ja schon in die Richtung Shared Mobility. Das ist ja auch das Thema, zu dem ich in den letzten 10 Jahren intensiv geforscht habe. Und ich glaube, da liegt auch die Zukunft drin, dass wir weniger besitzen und mehr nutzen, gemeinsam nutzen.
Okay. Wie bist du denn zum Science Slam gekommen eigentlich? Du machst das ja schon eine ganze Weile.
Ja, das stimmt. Ich mache seit mittlerweile 6 Jahren Science Slams und angefangen habe ich eigentlich damit, weil ich so eine Herausforderung gesucht habe. Ich hatte immer Angst, vor Menschen zu sprechen, Vorträge zu halten und so weiter. Und es ist mir irgendwann so auf den Keks gegangen, dass ich so dachte, ich muss daran mal was ändern. Mhm. Und dachte, ich bin nicht so der seriöse Typ. Ne? Also ich kann jetzt nicht
so... Das kennen wir.
Ernsthafte, seriöse Vorträge halten. Ich bin eher immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, ein bisschen lustig. Und dann dachte ich, eigentlich müsste ich doch mich im Science Slam ziemlich wohlfühlen. Und dann bin ich da ins kalte Wasser geschmissen worden. Mein erster Science Slam damals in Hamburg beim Schanzenfest war, glaube ich, vor 500 oder 600 Leuten. Und das ist natürlich für jemanden, der in der Uni in Kursen schon Probleme hatte, vor 10 Leuten ein Referat zu halten. Ja. Es ist natürlich erstmal ein echter Kulturschock, aber das hat richtig gut getan. Und dann dachte ich, gut, dass ich es gemacht habe. Man muss auch manchmal einfach aus der eigenen Komfortzone raus. Mhm. Und deswegen bin ich dem Science Slam seit 6 Jahren treu geblieben.
Und deswegen bist du auch heute hier, heute jetzt mal im Podcast der Science Slam. Und ich würde sagen, jetzt bist du auch schon dran. Du hast genau 10 Minuten Zeit und ich habe hier ein Geräusch. Guck mal, ich habe das mitgebracht. Das wird dein Endgeräusch sein. Und wenn du das hörst, dann ist die Zeit um. Du darfst natürlich dann noch so deinen letzten Satz zu Ende sprechen, ne? Und ich würde sagen, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, dann würde ich, Moment, ich muss noch das richtige Geräusch noch schnell einstellen, damit das auch einfach automatisch kommt. Ja, ich will die Ente haben. Einstellen. Okay, dann würde ich sagen, ich zähle dich ein. 3, 2, 1. Slam!
Ja, ich habe leider schlechte Nachrichten mitgebracht, vor allem für alle, die regelmäßig mit Bus und Bahn unterwegs sind, für alle, die den ÖPNV lieben oder zumindest ab und zu nutzen müssen. Die schlechte Nachricht für euch alle ist, in 15 Jahren wird es keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr geben. Bus und Bahn, Bye-bye. Also ich weiß, das klingt jetzt erstmal dramatisch, aber ich erkläre es euch. Also heute ist es ja so, manchmal fährt uns der Bus einfach vor der Nase weg. Man sprintet noch, Kaffee in der Hand, Jacke halb offen, Rucksack hängt an der Schulter runter und man sieht ihn aber trotzdem nur noch von hinten, den Bus, um die Ecke biegen. Und denkt, nächstes Mal klappt's bestimmt. Aber in ein paar Jahren werden wir vielleicht gar keine Busse mehr sehen, weil einfach keiner mehr kommt, weil keine Busse mehr fahren. Und ich kann euch auch sagen, woran es liegt. Nicht an zu wenigen Fahrgästen, nicht an zu wenigen Fahrzeugen, sondern an unseren Busfahrerinnen und Busfahrern. Denn es gibt sie schlicht und einfach nicht mehr. Schon heute suchen Verkehrsunternehmen überall in Deutschland händeringend nach Busfahrerinnen und Busfahrern. Das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen. In fast jeder Stadt gibt es eine Kampagne. Steig ein bei uns, kommt zu uns, wir suchen euch, Busfahrerinnen und Busfahrer. Und dieses Problem wird sich in Zukunft nicht einfach ändern. Das wird vielleicht sogar noch schlimmer. Busfahrerinnen und Busfahrer, das ist eine der ältesten Berufsgruppen, die wir nämlich überhaupt haben. Der VDV, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, hat es nämlich ausgerechnet. Ungefähr ein Drittel aller Busfahrerinnen und Busfahrer ist schon jetzt 55 Jahre alt oder älter. Ein Drittel. Und die gehen irgendwann alle in Rente. Bei der Straßenbahn sieht es so ähnlich aus. Und gleichzeitig kommen nur ganz wenige Junge nach. Nur ungefähr 13% der Busfahrerinnen und Busfahrer sind unter 35. Also, wenn die alle bald in Rente gehen, dann gibt es niemanden mehr, der unsere Busse fährt. Und da kommen wir schon zu meinem Forschungsthema. Ich beschäftige mich nämlich genau damit. Was passiert, wenn der Mensch am Steuer fehlt? Und was können wir tun, damit der ÖPNV trotzdem weiter existiert? Manche sagen ja hoffnungsvoll, dass da das autonome Fahren ins Spiel kommt. Dann brauchen wir gar nicht mehr unbedingt Busfahrerinnen und Busfahrer. Aber was genau ist das eigentlich, autonomes Fahren oder automatisiertes Fahren? Hochautomatisiert, vollautomatisiert? So viele Begriffe, die hat man doch alle schon mal gelesen bei Spiegel Online oder in diesem einen Tech-Newsletter, den man mal abonniert hat, aber eigentlich gar nicht so richtig liest. Also ich versuche mal Licht ins Dunkel dieser Begrifflichkeiten zu bringen. Also im Wesentlichen stellt man sich beim autonomen Fahren nämlich die Frage, die auch am Ballermann jeden Tag gestellt wird. Nämlich, wo sind die Hände? Am Ballermann ist es ja so, da sagt man ja, wup, wup, hoch die Hände, Wochenende. Beim autonomen Fahren ist es aber eigentlich eine ganz ernst gemeinte Frage. Wo sind die Hände? Sind unsere Hände eigentlich noch am Lenkrad? Oder anders gesagt, gibt es eigentlich überhaupt noch ein Lenkrad? Also, fangen wir mal an. Stufe 0, überhaupt gar keine Automatisierung. Das ist das Fahren, wie wir es kennen seit Jahrzehnten. Die Hände sind am Lenkrad, die Füße sind an den Pedalen. Keine Assistenz, keine Technik, keine Hilfe, volle Konzentration. Das ist Automatisierungsstufe 0, also das gute alte Autofahren. Ein bisschen mehr Automatisierung hat jeder bestimmt schon mal selber erfahren. Das ist das sogenannte assistierte Fahren. Da hilft uns das Auto schon ein bisschen. Tempomat, Spurhalteassistent und so weiter. Die Hände sind immer noch am Lenkrad, aber die Füße können sich schon mal kurz entspannen. Also Oberkörper aktiv, Unterkörper passiv. Mit noch ein bisschen mehr Automatisierung sind wir dann schon beim teilautomatisierten Fahren. Da dürfen die Hände auch mal weg vom Lenkrad, zumindest für kurze Zeit. Das Auto kann bremsen, lenken, beschleunigen, aber der Mensch muss aufmerksam bleiben. Wir sagen immer, das ist ein bisschen wie beim Kindergeburtstag. Man kann kurz raus aus dem Raum, aber man muss jederzeit bereit sein, wieder reinzustürmen, wenn was passiert. Dann kommt das hochautomatisierte Fahren. Hier wird es jetzt endlich richtig gemütlich für den Menschen, denn das Auto kann selbstständig fahren, zumindest in bestimmten Situationen. Also ich darf schon mal die Augen von der Straße nehmen, ich kann schon mal E-Mails checken oder mein Club-Sandwich essen. Aber wenn das System sagt, übernimm mal wieder, dann muss ich innerhalb von Sekunden bereit sein, einzuspringen. Also ein Powernapping sollte man eher nicht machen. Das kann man allerdings beim vollautomatisierten Fahren machen, also mit noch ein bisschen mehr Automatisierung. Da kann das Auto in definierten Bereichen komplett alleine fahren, also vollständig ohne menschliches Eingreifen. Ich kann also die Augen schließen, kann mein Gehirn in den Flugmodus versetzen, aber das funktioniert halt nur in bestimmten Zonen unter bestimmten Bedingungen, also wenn man das quasi vorher vorbereitet hat. Wenn das automatisierte Fahrzeug überall und zu jeder Zeit vollständig alleine fahren soll, dann sind wir bei der höchsten Automatisierungsstufe angelangt, nämlich beim autonomen Fahren. Da braucht es überhaupt keinen Menschen mehr, da gibt es auch kein Lenkrad mehr, kein Gaspedal, sieht gar nicht mehr aus wie ein richtiges Auto innen. Es gibt auch kein Kommando, bitte übernehmen Sie, nicht die Frage, hallo, sind Sie noch wach? Denn ich muss nicht eingreifen, alles ist vollautomatisch, immer und überall. Das Auto fährt alleine und alle Menschen, die im Fahrzeug drin sind, sind nur Passagiere. Also ihr habt es gemerkt, es sind 6 Automatisierungsstufen und erst bei der höchsten Automatisierungsstufe sprechen wir vom echten autonomen Fahren. Ja, als Mobilitätsforscherin stelle ich mir jeden Tag die Frage, wie die Welt sich eigentlich ändern wird, wenn wir bald alle mit autonomen Fahrzeugen unterwegs sind. Also ganz ehrlich, ich glaube, so viel wird sich dadurch erstmal nicht ändern. Wir haben die gleichen Straßen, den gleichen Verkehr. Autonome Fahrzeuge lösen aus meiner Sicht nicht automatisch unsere Verkehrsprobleme. Es werden dadurch ja nicht weniger Fahrzeuge unterwegs sein. Eines der größten Probleme, die wir in Städten und in Wohngebieten haben, ist eigentlich nicht das Fahren an sich, sondern es ist der Platz. Wir haben zu wenig Wohnraum, zu wenig Parkplätze, zu viele Autos, zu wenig Platz zum Leben. Nicht genug Platz für Kinderspiel, Sitzgelegenheiten, Eiskaffee, Fahrradwege und so weiter. Und autonome Fahrzeuge können dieses Problem vielleicht erstmal gar nicht lösen. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn man heute von der Arbeit nach Hause kommt mit dem guten alten Auto, dann geht erstmal die Parkplatzsuche im Wohngebiet los. Da fährt man erst 2-3 Mal um den Block rum, dreht noch eine kleine Ehrenrunde, bis man endlich einen Parkplatz gefunden hat. Das kostet Zeit, das kostet Nerven, das sind unnötige Wege, Verkehr und Emissionen. Wenn wir uns vorstellen, man hätte ein autonomes Fahrzeug, dann wäre ich ja nicht so blöd, selber einen Parkplatz zu suchen, sondern ich würde mich gemütlich zur Haustür fahren lassen. Ich steige aus, wink meinem Auto noch kurz zum Abschied zu und sage, so, such du dir mal bitte selbst einen Parkplatz. Ich setze mich schon mal schön aufs Sofa und häkel meinen Sommercardigan weiter. Und das Auto fährt einfach brav los, sucht sich selbstständig einen Parkplatz. Und in meiner Idealvorstellung haben wir auch Parkhäuser, die bereitstehen für solche autonomen Fahrzeuge. Also das heißt, die Autos müssten gar nicht lange suchen, um am Straßenrand einen Parkplatz zu finden, sondern die würden einfach auf einem festgelegten Parkplatz im Parkhaus parken. Das heißt, die wären nicht am Straßenrand und wir hätten dadurch vielleicht Platz gespart? Fragezeichen. Aber ich wäre ja keine Mobilitätsforscherin, wenn ich es mir so einfach machen würde. Wir haben es nämlich ausprobiert. In einem EU-Projekt haben wir nämlich ein Wohngebiet von Braunschweig am Computer nachgebaut. Also wir haben zuerst ein zentrales Parkhaus in das Wohngebiet eingebaut und dann mal geschaut, wie sich das eigentlich so auf den Verkehr auswirkt. Also das Ergebnis war, die Parkplatzsuche fällt weg. Die autonomen Fahrzeuge wissen ja, wo das Parkhaus ist und fahren hin. Weniger Fahrerei für die Menschen, alles irgendwie bequemer, aber die Wege waren auch ziemlich weit. Man hatte zwar nicht mehr die Wege beim Parksuchverkehr, aber den Weg zum Parkhaus hatte man trotzdem. Also mit einem Parkhaus in unserem Braunschweiger Wohngebiet hat sich das irgendwie nicht so richtig gelohnt. Und deshalb haben wir es noch mit 3 Parkhäusern ausprobiert. Da waren die Fahrwege natürlich deutlich kürzer, ist ja klar, mehr Parkhäuser, kürzere Wege. Und die Fahrzeuge haben natürlich schneller den Weg zum Parkhaus gefunden. Das war ganz gut, weniger Verkehr, weniger Emissionen. Aber die Frage mit dem Platz ist ja immer noch offen. Wir hatten leider genauso viele Zufahrtswege zu diesen Parkhäusern. Also wir hätten eigentlich genauso viele Straßen wie bisher gehabt. Zwar kein Parken am Straßenrand mehr, aber die Zufahrtswege hätten wir noch, fast die gleiche versiegelte Fläche und doch gar nicht so viel mehr Platz für Eiscafés und Kinderspiel. Also mein Fazit aus dem Projekt ist, autonome Fahrzeuge alleine lösen unsere Verkehrsprobleme nicht. Die sind ja kein Wundermittel. Wir brauchen nicht nur neue Fahrzeugkonzepte, sondern neue Mobilitätskonzepte. Also wir müssen Mobilität komplett neu denken. Und genau deshalb erforsche ich autonome Fahrzeuge im ÖPNV. Denn wenn wir es richtig machen, dann könnte diese Technologie, dann könnten autonome Fahrzeuge Teil einer Lösung sein und uns dabei helfen, Mobilität flexibler, nachhaltiger und inklusiver gestalten, wenn wir es klug anstellen.
Es sind noch 27 Sekunden übrig. Katrin, vielen Dank für diesen Pitch. Jetzt muss ich nur gucken, dass in 27 Sekunden nicht hier die Ente uns noch reinquickt. Aber dann ist sie da. Vielen, vielen Dank. Wow, so viel gelernt in knapp, das waren ja dann 9 Minuten und 60 minus 33 Sekunden. Und jetzt sind sie vorbei. Wow, Da kommt die Ente. Herzlichen Dank. Boah, mir sind so ein paar Bilder im Kopf geblieben. Einmal eine Person, die im Auto häkelt.
Kann man? Ja, warum nicht?
Ich meine, machen ja schon alle vom Fernseher. Warum nicht auch vom Auto? Und aber, was ich mich ja immer frage, wenn wir irgendwie in Autos sitzen und dann nicht mehr selbst fahren, dann wird ja wahrscheinlich viel mehr Menschen schlecht, oder?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen. Also ich bin tatsächlich eine von den Betroffenen, denen immer schlecht wird im Auto. Das war schon als Kind so. Meine Schwester hat mich immer damit aufgezogen.
Oh, wie gemein.
Ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Ja, manchen wird ja eher schlecht, wenn sie vorne sitzen, manchen eher hinten. Häufig sehen wir ja so Fahrzeugmodelle von autonomen Fahrzeugen, wo wir eher so eine Art Begegnung im Fahrzeug haben. Also
ja,
man ist aufeinander zugerichtet, man schaut sich gegenseitig an. Weiß nicht, ob sich das so zukünftig durchsetzt oder ob wir dann doch wieder eher in Fahrtrichtung sitzen. Ich glaube, das ist das Beste für die meisten Menschen, die auch nicht rückwärts fahren können.
Ja, also ich bin da zum Glück gesegnet. Rückwärts fahren, lesen, gar kein Problem. aber ja, ne, weil Fahrende, die können ja normalerweise, wenn ihnen sonst schlecht wird, eigentlich beim Fahren ganz gut damit umgehen. Aber sonst, wenn dann alle reihend in Zukunft im Auto sitzen, weil niemand mehr fahren kann, ist ja auch nicht so richtig die Lösung. Du hast gesagt, am Ende könnte man die Öffis automatisieren. Habe ich dich da richtig verstanden, dass so die Lösung ist, so zum Beispiel wie in Darmstadt, da ist ja auch schon so eine Bahn, glaube ich, im Einsatz sogar, die alleine fährt, dass man praktisch guckt, wie kriegen wir das hin, dass wir halt nicht diese überalterten Bus- und Bahnfahrer irgendwie, dass wir die ersetzt kriegen.
Ja, richtig, genau. Da sehe ich eigentlich die Zukunft des autonomen Fahrens. Denn ich habe ja schon dieses Beispiel gebracht, dass man nach Feierabend das Auto einfach automatisch ins Parkhaus fahren lässt. Mhm. Da frage ich mich natürlich, warum muss mein Auto die ganze Zeit, wenn ich auf dem Sofa sitze, im Parkhaus rumstehen? Ja. Es ist ja ein Fahrzeug. Warum fährt es denn nicht? Und wir wissen halt aus großen Deutschland-Mobilitätserhebungen, dass ein Auto heutzutage über 23 Stunden täglich nur rumsteht. Also nur 46 Minuten wird ein Privat-Pkw, ein Stehzeug, genau, wird nur bewegt. Und das ist eigentlich viel zu wenig. Also kein Wunder, haben wir zu wenige Parkplätze, weil wir einfach auch zu viele Autos haben, die eben nicht in Bewegung sind. Mhm. Also ich finde, das Auto ist eine wirklich gute Erfindung. Also ohne das Auto hätten wir vielleicht nicht den Fortschritt, den wir heute haben. Das ist wirklich ein ziemlich gutes Patent. Ich finde nur, wir benutzen diese Erfindung falsch, weil wir die Autos eben nur rumstehen lassen, obwohl wir die eigentlich zu anderen Zeiten auch einfach weitergeben könnten.
Ja, also Carsharing, ne? Das ist halt nur die ganze Organisation im Hintergrund, die nervt halt.
Ja, die nervt und man braucht halt auch so ein zuverlässiges Auto. Viele sagen halt, ja, aber ich bin doch während der Rush-Hour unterwegs, da sind ja alle unterwegs. Jeder möchte ja gleichzeitig ein Fahrzeug. Also für mich wäre Carsharing nix, sagen viele. Aber auch das wissen wir aus großen Mobilitätserhebungen, dass nur ungefähr 10% aller Fahrzeuge, aller privaten Pkw, die es in Deutschland gibt, während der Rush-Hour unterwegs sind. Nur 10%. Und das ist die Zeit am Tag, wo am meisten los ist.
Ja. Wir denken jetzt die ganze Zeit, man könnte die Zeit dann so krass anders nutzen. Aber irgendwie am Ende kommt man ja doch immer wieder dabei raus, ja, es ist halt basically das, was du im Zug auch machen kannst. Du kannst halt arbeiten, kannst mit Leuten schnacken, kannst alle mit deinem Wurstsalat nerven. Das ist ja eigentlich gar nicht so eine neue, innovative Idee, zusammenzufahren, oder?
Nee, eigentlich nicht. Ist ja auch sinnvoll, dass es diese Idee schon sehr lange gibt. Aber viele brauchen halt ein eigenes Auto so ein bisschen auch als Rückzugsraum, als fahrendes Wohnzimmer. Da hat man seine Privatsphäre, da kann man die Sachen, die man übermorgen in den Garten bringt, einfach im Auto drin lassen, muss sich nicht arrangieren, muss nicht so viel mit sich rumschleppen. Also es hat ja schon auch Vorteile. Aber wie du vorhin auch schon sagtest, ich sehe es auch so, dass wir die Zeit, die wir jetzt unterwegs sind, die wir mobil sind, nicht wirklich zu schätzen wissen. Ich glaube, man könnte mehr Quality Time daraus machen. Mhm. Man muss ja nicht unbedingt häkeln, aber man kann ja irgendwas anderes machen und halt nicht denken, ich stehe im Stau, sondern ich glaube, zukünftig werden wir eher sagen im autonomen Fahrzeug, ich habe jetzt Zeit für mich während der Fahrt.
Ja,
ich muss nicht fahren.
Ja, das so als Self-Care umbranden.
Ganz genau, und, ja. Bisschen ja. Me-Time.
Ein bisschen Me-Time. Ja, und auch Quality-Time mit dem Auto, ne? Also ich finde es echt krass, dass du sagst, wie viel die Autos eigentlich rumstehen. Dass das eine komplette Illusion ist, dass wir uns mit denen so viel bewegen würden. Das ist echt ein eindrückliches Bild. Was denkst du denn, in wie vielen Jahren das tatsächlich so real wird, wirklich so ein Auto ohne Lenkrad? Also ich sag mal so, bei der deutschen Bürokratie, ich tippe jetzt mal so, 50 Jahre dauert es bestimmt noch.
Also das ist tatsächlich eine der klassischen Fragen, die man immer gestellt bekommt. Und wir sagen dann immer, das autonome Fahren kommt immer in 30 Jahren. Auch in den 70er Jahren kam es immer in 30 Jahren. In den 90ern kam es auch in 30 Jahren. Und das sagen wir auch jetzt in 30 Jahren. Also wir sind technisch schon ziemlich weit. Wir könnten eigentlich das schon alles umgesetzt haben. Aber nun ist es ja so, autonome Fahrzeuge sind ja dann auch Verkehrsteilnehmer. Die sind ja im Straßenverkehr unterwegs. Und da sind ja auch Menschen unterwegs. Und die haben nicht ausreichend Vertrauen, zu Recht auch, in die autonomen Fahrzeuge. Und da muss in puncto Sicherheit noch sehr viel getan werden. Und deswegen gibt es ein sehr großes Forschungsfeld, was die Interaktion zwischen autonomen Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmenden, zum Beispiel Fußgängern, untersucht. Also meine Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, die forschen daran, wie autonome Fahrzeuge mit Fußgängern kommunizieren. Und die stellen sich die Frage, wie können wir sicherstellen, dass alle ohne sprachliche Barrieren an allen Orten auf der Welt, unabhängig von Sprache, Kultur und so weiter, intuitiv verstehen, was dieses autonome Fahrzeug von mir will. Also die haben zum Beispiel so einen Test gemacht, bei dem ein autonomes Fahrzeug einen rot leuchtenden Streifen an der Seite hatte. Und die Frage war, was bedeutet das eigentlich für Fußgänger? Und einige haben das so interpretiert wie an der Ampel. Wenn die Ampel rot zeigt, heißt das, ich bin Fußgänger, ich soll stehen bleiben. Andere haben aber gesagt, es ist ja so ein bisschen wie die Bremslichter beim Auto. Wenn die aufleuchten, dann hält das Auto an und ich kann los. Also da sieht man so richtig, intuitiv ist das alles nicht. Ja. Und da ist noch viel Forschung notwendig, um autonomes Fahren für alle Verkehrsteilnehmenden sicher zu machen.
Ja. Ich habe irgendwie mal mitbekommen, dass darüber überlegt wird, dass die Autos so zublinzeln mit ihren Scheinwerfern vielleicht. Oder dass sie nach vorne so einen Zebrastreifen einfach auf die Straße selbst projizieren. Das wäre eigentlich ein sehr klares Zeichen. Jo, ich habe dich gesehen, lauf mal drüber jetzt.
Das wäre relativ klar, ja.
Ja. Und es gibt auch so eine bestimmte Farbe, wo überlegt wird, dass die an Autos leuchten soll, um allen drumherum zu signalisieren, hey, ich fahre gerade alleine. Ist das so ein Blau? Was war das denn? So ein Cyanblau?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht.
Nee, das habe ich auch mal mitbekommen. Es wär süß, wenn uns unsere Autos dann so ein bisschen zu blinzeln können. Also du sagst, die Interaktion und die Verständigung zwischen Mensch und Auto ist noch so eine Herausforderung, aber technisch ist theoretisch alles da.
Die Technik ist schon da, genau. Wir müssen halt noch einige Fragen klären, gerade in Richtung Sicherheit.
So ein Auto sieht ja mit Kameras unter anderem. Und wenn da so ein Schneesturm ist, das stelle ich mir ganz schön schwierig vor. Ich sage mal so, wenn es trocken ist und bei Sonnenschein, das kann ja jeder.
Ja, das ist richtig. Also zum Thema Sicherheit wird sehr viel geforscht, auch im technischen Bereich von autonomen Fahrzeugen. Also man kann natürlich argumentieren, die fahren ein bisschen sicherer als menschliche Fahrer, weil die sind immer hochkonzentriert. Die trinken auch kein Bier, die schreiben keine Nachrichten beim Fahren, die achten auf die Straße. Aber andererseits sind autonome Fahrzeuge halt auch keine Hellseher. Also sowas wie Nebel, Schneetreiben und ähnliches sind immer noch tricky für autonome Fahrzeuge. Auch Eichhörnchen oder fallendes Laub können so ein autonomes Fahrzeug schon mal irritieren.
Ihr habt in der Forschung jetzt mit Parkhäusern gearbeitet in einem Wohngebiet. Aber wenn jetzt so ein Auto da alleine reinfahren kann, die Parkhäuser sehen ja wahrscheinlich ganz anders aus, oder? So irgendwie Fußgängerwege, Licht, das braucht es alles gar nicht.
Genau, also man könnte die quasi viel effizienter auch stapeln, viel enger aneinander stellen. Es gibt ja auch jetzt schon so Parkhäuser in Dresden, in der Innenstadt gibt es das zum Beispiel, wo die Fahrzeuge dann nach oben gehoben werden und darunter kann noch ein weiteres Auto parken. Also quasi Parkplatz-Doppelbelegung und solche Regalsysteme oder ähnliches sind natürlich auch denkbar mit autonomen Fahrzeugen.
Boah, das gibt es hier in Mainz aber auch teilweise, dass die so kippen. Ich finde das ultra gruselig, dass man so kippt und dann fährt das eine so in den Keller und dann fährt man einer drauf. Ich habe mich da noch nie reingetraut. Gut. Katrin, unsere Zeit ist schon wieder, also bei dem Slam, das ist ja immer alles getaktet und unsere Folgen sind auch getaktet. Schön, dass du da warst. Wir drücken natürlich die Daumen fürs Voting und damit ihr abstimmen könnt. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einen Link. Der ist gültig bis zum 3. Juni. Und da könnt ihr abstimmen, welcher Slam euch besonders gut gefallen hat. Und die Gewinnerin oder der Gewinner, den oder die, hört ihr dann nochmal ausführlich in einer Folge Fakt ab. Wenn ihr auch mal einen Science Slam live erleben wollt, es gibt bestimmt auch einen bei euch in der Nähe. Unter scienceslam.de könnt ihr alle Daten angucken. Und der Link steht auch in den Shownotes. Herzlichen Dank, Katrin. Und ich sag mal, hoffentlich bis bald.
Hoffentlich bis bald. Vielen Dank für die Einladung.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckhardt. Danke an Julia Offe vom Science Slam.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR 3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen? Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.